Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Hausbautipps. Ich bin Flo vom Bauherrenforum und heute haben wir wieder ein Interview für euch. Wir waren nämlich auf einer Baustelle, also wir saßen direkt mit dem Bauherrn in seinem Haus, ein bisschen eine Premiere im Podcast. Und wir haben einfach mal über alle Themen gesprochen, die jetzt wirklich ganz frisch noch im Kopf waren, was so beim Bau war, was er jetzt auch oder warum er ein Fertighaus gewählt hat, das seht ihr da. Weil er jetzt einfach ein bisschen flexibler ist. Wir sprechen über das Thema Smart Home und wir sprechen natürlich auch über Themen, die einem vor dem Bau keiner erzählt. Zum Beispiel hier geht es um Fluchtwege und was da für Mehrkosten noch verbunden waren. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach direkt ins Interview ein und viel Spaß.
Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren.
So, Miro, dein Haus. Wir sitzen drin. Das ist meine Premiere im Podcast
eigentlich, gell? Und es riecht ganz gut nach Holz.
Ja, also ihr müsstet wirklich mal dieses Klima hier spüren. Das ist wirklich schon der Hammer. Ja? Und wir haben natürlich wieder ein paar Fragen vorbereitet. Aber vielleicht startest du einfach so einen kleinen Überblick zu geben, weil man kann es ja nicht sehen, ne, im Podcast. Deswegen vielleicht einfach mal kurz beschreiben, was hast du für ein Haus gebaut, Größe, Dachform und so weiter. Und dann starten
wir. Okay, wir haben eine Doppelhaushälfte gebaut, die hat so Wohnfläche 150 plus Quadratmeter, plus einen Keller, der ist da nicht dabei. Flachdach, Dachterrasse.
Und eindrucksvolle Dachterrasse, muss man dazu sagen.
Ja, come on.
Mit Pool quasi.
Der Pool kommt dann vielleicht.
Der Pool kommt da hoch.
Dachterrasse, 30 Quadratmeter Dachterrasse ist jetzt nicht so riesig. Ich glaube, wenn da mal was steht, dann. Aber ansonsten,
das ist eine schöne Hütte auf jeden Fall.
Danke.
Wir haben schon eine kleine Tour gemacht, die Judith und ich.
Ja. Ne,
und der Tobi. Und du hast schlüsselfertig oder lässt schlüsselfertig bauen. Es ist ja noch nicht fertig.
Ja, genau. Ne? Schlüsselfertig. Mhm. Wir machen ein paar Sachen, machen wir selbst und lassen wir dann aber auch. Also gewisse Gewerke, die nehmen wir raus oder haben wir rausgenommen. Kriegen hier im Erdgeschoss Fliesen gelegt, von wo wir uns einfach gesagt haben, das können wir rausnehmen. Da lässt sich preislich deutlich was verändern, wenn wir da das nicht über die Hausbaufirma machen lassen. Ansonsten ein bisschen Elektrik mache ich selbst. Wir werden ein Smart Home einbauen das haben wir dann auch gleich mal rausgenommen, nachdem der Geschäftsführer unserer Hausbaufirma gesagt hat, nehmen Sie das am besten mal raus und machen Sie das alles selbst.
Ja, und das ist denen meistens lieber, glaube ich. Ne?
Ja, das ist immer so Kompetenz liegt da ja eben nicht bei der Elektrik oder bei solchen Themen. Ich weiß, dass es Anbieter gibt, die unter anderem auch unsere Smart-Home-Lösung direkt schon von Haus aus mit anbieten. Aber die haben dann wahrscheinlich einen Partner, der das sehr gut machen kann.
Ja.
Aber grundsätzlich würde ich jetzt erstmal sagen, wir reden hier von einem Holzhaus und die Kompetenz unserer Hausbaufirma ist einfach, das sind wahrscheinlich einfach klassische Schreiner und das haben die total gut drauf und machen die richtig gut.
Ja, aber das andere dann.
Ich muss auch dazu sagen, dass du ja auch gelernter Elektriker bist, gell? Also ich kann das ja auch einfach.
Genau, also das kann nicht jeder sicher, damit sollte man zumindest eine gewisse Vorahnung haben und eine gewisse Beratung wäre da eigentlich auch ganz hilfreich.
Ja, das ist so. Und wie viel sparst du ungefähr, wenn du jetzt die Elektro...
Also jetzt einfach Kabel nur bei der Netzwerk, bei den Netzwerkkabeln, die ich im Haus verlege, sind es so roundabout 10.000 Euro, die wir da tatsächlich eingespart haben. Also die der Elektriker von uns am Ende haben wollte für nur die Netzwerkkabel.
Okay.
Also Dosen, Kabel und ein Verteiler im Keller und alles, was dazu gehört, liegen wir bei 10.000 Euro.
Ja, das ist ja eine ganze Menge eigentlich.
Eine Möchchen, ja.
Also das macht auf jeden Fall Sinn. Okay. Und du hast auch, ja, wie man es immer so macht, ne, Angebote einholen und so weiter, hast du auch in den Musterhäusern einiges erlebt.
Ja.
Was war so das Witzigste?
Das witzigste Erlebnis in den Musterhäusern war tatsächlich vielleicht die Begegnung mit der Dame, wo wir dann schlussendlich dann auch hier gemacht haben. Das war aber, muss man dazu sagen, eine Aushilfe, in der Zeit, wo der Verkäufer nicht anwesend war, den Leuten ein paar Prospekte in die Hand gedrückt hat und die vielleicht ein bisschen unbeholfen war und dann uns eben erst auch Nachfrage dann auch selbst gefragt hat, was wir denn eigentlich wollen. Und dann haben wir dachte ich mir schon so, das ist der Moment, wo ich sage, ich wollte jetzt eigentlich nur einen Tisch für 4 Personen bestellen für heute Abend um 19.30 Uhr. Das war so, glaube ich, so die witzige Story. Das erzählen wir eigentlich immer gerne noch. Ja.
Aber man erlebt schon viel in den Musterhausparks.
Sehr viel.
Und auch von der Qualität der Beratung ist es, glaube ich, schon ziemlich unterschiedlich. Ne?
Ja, würde ich schon sagen. Man merkt gleich, ob man da mit jemandem zu tun hat, der vertriebliches Geschick einfach drauf hat. Die, würde ich jetzt auch mal sagen, in gewisser Weise die Leute auch manipulieren durch Fragen und so einen auf Best Buddy machen und irgendwie, ne, und versuchen, dass du dich wohlfühlst, nur weil sie dir irgendwie ein tolles Ambiente bieten, aber am Ende glaube ich, ist es notwendig, dass die Chemie stimmt, dass der Mensch, mit dem du da zusammenarbeitest, versteht, was du möchtest, was man möchte, und ja, würde ich schon sagen, das gibt es sehr unterschiedliche Personen, die da auftreten.
Ja, das ist so, ne? Und was war dann für dich so der Grund, warum du dich jetzt für die Baufirma dann entschieden hast?
Für die Baufirma haben wir uns entschieden. Wir wollten ursprünglich mit dem Ferrari aus der Branche, haben wir mal die ersten Schritte mal gewagt und waren eigentlich dann auch von dem Thema Holzhaus und ökologischen Bauen, waren wir eigentlich total begeistert. Wer da mal in so einem Holzhaus mal drin stand, der wird das vielleicht für sich als toll empfinden. Wir haben das so. Und am Ende waren die preislich aber einfach, deswegen sage ich Ferrari, weil sie einfach preislich viel zu weit weg waren von dem, was wir uns finanziell vorgestellt haben. Und dann haben wir mit Tobi gesprochen und der Tobi hat dann gesagt, hey, wenn ihr da einen wollt, der so ein bisschen vergleichbar ist, dann nehmt diese Firma. Und deswegen haben wir uns dann am Ende dann tatsächlich auch für die entschieden. Natürlich, weil er gesagt hat, guckt euch auch mal diese Firma an. Er hat nicht gesagt, ihr müsst diese Firma nehmen, sondern schaut euch die Firma mal an. Ja. Und das hat dann am Ende für uns ganz gut gepasst. Ja.
Weil die wirklich so dieses Konzept total nahe an dem hatten, was...
Ja, total. Und wir haben dann auch eine Werkführung mal mitgemacht, wo dann der Geschäftsführer persönlich mit einem dann durch die Schreinerei läuft, mit seinem schwarzen Anzug und seinem schwarzen Mäntelchen. Das war im Winter. Ja. Und hinterher sah der aus wie Sau, weil einfach alles voller Späne ist. Ja. Und der aber sich nicht so schade war, alles zu zeigen, was ist ein Schwalbenschwanz, wie wird da was verarbeitet, wenn sie die Hölzer ineinander verkleben und verbauen und auf was man da alles achten muss und was sie alles getan haben in der Vergangenheit, um diese Qualität im Grunde dann herzustellen. Ist schon ganz, ganz cool gewesen, ja.
Ja, okay, cool. Und es ist ja auch nicht immer alles dann, ne, so wie es im Vorfeld erstmal geplant ist, sondern es kommen immer noch irgendwo mal ein paar Mehrkosten dazu und sowas, ne?
Ja.
Was waren da bei euch so die Punkte? Wo kam noch was dazu?
Ich würd's einreihen unter der Rubrik, was dir vorher keiner sagt.
Ja, genau.
Wir haben an vielen Punkten haben wir gemerkt, das ist so ein Graubereich, wo wir jetzt merken, da sind wir nicht so ganz klar, was da jetzt eigentlich auf uns zukommt. Mhm. Und im Nachgang, wir haben zum Beispiel, also ein Beispiel war jetzt der zweite Fluchtweg. Mhm. In einem mehrstöckigen Gebäude musst du einen zweiten Fluchtweg haben. Es reicht einfach nicht nur die Treppe, die dann schon aus Holz ist, aber du brauchst einen zweiten Fluchtweg. Mhm. Das hat uns eigentlich niemand erzählt bis zur Bemusterung. Und an der Bemusterung bist du im Grunde schon komplett drin und ärgerst dich dann an der Stelle, dass der dann sagt, hier, wir haben hier, das ist ein besonderes Fenster, wir haben nicht nur den elektrischen Rollladen, sondern da muss eine Handkurbel dabei sein und das sind dann Mehrkosten von mehreren tausend Euro. Mhm. Das finde ich einfach immer so ein bisschen schade, wo ich immer eigentlich von Anfang an immer gesagt habe, ich würde gerne, dass ihr uns gegenüber mit offenen Karten spielt, dass viel Transparenz da ist. Das hat diese Firma auch tatsächlich geschafft, oder zumindest unser Handelsvertreter. Mhm. Aber es sind dann doch immer wieder Dinge, wo ich dann auch denke, ach, das hätte vielleicht aber auch der Architekt mal sagen können. Und gerade weil wir zu dem Zeitpunkt die Bemusterung oder gerade im zum Zeitpunkt der Bemusterung im Grunde mit der Finanzierung dann noch fertig waren, hätte ich das gewusst, hätten wir vielleicht noch mal ein paar Schippchen drauf gemacht. Ne?
Okay, ja.
Ja, aber...
Okay. War das so das Fluchtweg-Thema das Einzige oder gab es da noch...
Naja, am Ende ist es an vielen Gewerken. Es ist das Gewerk Sanitär, dass du natürlich wieder die Hausbaufirma hat nicht die Kompetenz eines Sanitärhauses, sondern die geben das ja im Grunde in die professionellen Hände. Aber schlussendlich können sie dir nicht sagen, was der ganze Spaß mit dem Sanitär im Grunde dann mal kostet, so auch wie bei der Elektrik. Ne? Das heißt, du gehst dann so mit einem flauen Gefühl im Magen gehst du dann in die Bemusterung. In unserem Fall waren wir dann eben bei einer anderen Firma. Also die Hausbaufirma sagt dann, wenn wir hier mit der Bemusterung fertig sind, dann geht ihr zu dieser Firma XY.
Großfachhandel,
genau. Ja. Und macht da dann die Bemusterung. Und selbst dort kriegst du noch nicht mal richtig die Preise genannt. Mhm. Und du weißt dann eigentlich gar nicht, was kommt denn jetzt dabei raus, was wir jetzt hier bemustert haben. Ne? Wir haben dann gesagt, wir wollen eben nicht eine Standarddusche, sondern wir wollen irgendwie eine Bodenebene. Wir wollen dann eine besondere Badewanne drin haben. Ja. Ne? Und du weißt im Grunde nicht, was der Spaß dann am Ende kostet. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage,
War es ein bisschen undurchsichtig sozusagen.
Ja, ne? Genau.
Okay. Und war es dann auch nochmal deutlich teurer, als ihr dann erwartet habt bei der Bemusterung? Oder nach der Bemusterung quasi? Oder?
Also bei der Elektrik muss man sagen, da sind wir im Limit geblieben. Mhm. Und da habe ich aber auch einfach mal ein paar mehr Kosten einkalkuliert, weil ich wusste, dass er Baufreunde, die das schon durchgemacht haben, dass sie dann doch mal noch ein paar Tausender draufgelegt haben, um einfach da ein bisschen Luft zu haben. Also bei der Elektrik sind wir total im Limit geblieben. Mhm. Bei Sanitär, würde ich sagen, sind wir ein bisschen drüber geschossen über das gesetzte Ziel.
Okay, ja, ist passiert. Ne?
Ja. Aber grundsätzlich kann man an der Stelle sagen, für die beiden Sachen würde ich immer noch mal eine ganze Ecke noch mal dazu kalkulieren.
Ja. Wie viel war das? Wie viel hast du mehr eingeplant bei der Elektro?
Bei der Elektrik hatte ich 20.000 Euro mehr einkalkuliert. Was aber natürlich daran liegt, dass wir ein Smart Home
mit
einbauen. Ne? Das ist im Grunde da mit dabei. Mhm. Und ein anderer Punkt ist vielleicht der Keller. Also du hast ja die Wahl, oder die Wahl gibt dir im Grunde auch der Handelsvertreter, wo du dann sagen kannst, ich nehme den Keller mit, lass mir den dann über die Hausbaufirma dann anbieten. Unser Handelsvertreter sagte, ihr könnt es aber auch gerne selbst vergeben, dann spart ihr auf jeden Fall mal 6.000 Euro.
Ja.
Das haben wir nicht gemacht, weil wir einfach, wir wollten das aus einer Hand haben. Im Nachgang würde ich sagen, war es unsinnig, weil die haben nie irgendwas miteinander zu tun gehabt.
Ja, ne, da kommt der Keller und der sieht den anderen nie.
Genau.
Ne, und dann ist gut. Also, ja.
Ja.
Ja. Da ist wenig mit.
Das denke ich, das könnte man auf jeden Fall machen. Man kann ja theoretisch auch bei der Firma nachfragen, wer baut denn sonst die Keller im Grunde für euch? Es sind ja auch nicht so viele Kellerhersteller, die das machen. Mhm. Auch da waren in vielen Gesprächen, die ich mit dem Tobias hatte, im Grunde sowas ja dann auch drin, dass er dann sagt, hey, es gibt nicht so viele, es gibt nur ein paar. Und die wissen im Grunde schon, wie sie es machen müssen, weil sie immer auch für diese Firmen dann arbeiten.
Genau, außer es ist halt irgend so ein Wald- und Wiesenanbieter, der.
Genau. Ne?
Aber das ist wieder ein anderes Thema.
Ja.
Genau, du hast es schon angesprochen, die Kategorie, und so heißt ja auch die Show so ein bisschen, ne, was euch vor dem Bau keiner erzählt. Was hattet ihr jetzt noch? Also ich meine, ihr seid ja wirklich noch mitten im Bau, ne? Vielleicht kommt noch was. Wir wissen es nicht, wir hoffen es nicht. Aber war noch irgendwie was, wo du sagst, okay, das hat uns keiner erzählt, was wir gerne vorher gewusst hätten?
Na, also es gibt so, es sind immer wieder Dinge, die dir natürlich der Hausbauer nicht erzählt. Ne? Also du kriegst in regelmäßigen Abständen kriegst du Rechnungen zugeschickt.
Ja.
Das fängt die Stadt, die Kommune schickt dir in 0, nix kriegst du Rechnungen, wo du dann denkst, oh wow, das ist schon wieder ein paar tausend Euro, schon wieder 200 Euro, schon wieder und so weiter. Mhm. Und na klar erzählt dir das der Hausbauer nicht, ne? Also auch der Verkäufer, warum sollte der Verkäufer das erzählen?
Ist ja nicht sein Thema.
Ist nicht sein Ding, genau. Ja. Und etwas, was ich merke, und das passt, glaube ich, ganz gut rein, oftmals ist es so, dass die unterschiedlichen Gewerke immer davon ausgehen, dass du das schon weißt, aber du weißt es im Grunde gar nicht. Ich hatte eine lange Diskussion mit unserem Hausbauer, dass ich gesagt habe, für sie ist es tägliches Geschäft, aber es ist doch mehr als nur fair, wenn sie dann sagen, hey, übrigens, daran sollten sie denken. Sie sind nicht aus der Branche, also sollten sie bitte an dieser Stelle vielleicht daran denken, dass das so für sie so selbstverständlich ist. So wie man sagt, wir bauen hier ein Haus und auf einmal kommt ganz am Ende kommt dann einer und sagt, hey, der zweite Rettungsweg, den müssen wir ja mit einplanen. Der kostet dann halt mal ein paar tausend Euro mehr pro Fenster. Ja. Und das hätte man doch wissen müssen, weil man baut doch ein Haus. Aber nein, das weißt du nicht.
Genau. Plus, es ist ja nicht nur das Geld auf der einen Seite, aber manchmal ist es ja sogar Umplanung dann noch. Ne?
Genau.
Wie mit euren französischen Glasbalkonen sozusagen.
Ja.
Ne? Aber das habt ihr dann gelöst bekommen. Ne?
Das haben wir gelöst bekommen, ja.
Ja, okay, das ist ja immerhin schon mal was. Aber das war auch wieder eine Lösung, die sonst wahrscheinlich nicht gegeben hätte. Ne?
Genau. Das am Ende ist es irgendwie so ein bisschen schade, ist immer so ein bisschen so ein ungutes Gefühl, weil du immer denkst, so, das hätte man doch mal sagen können, aber warum habt ihr denn das nicht gesagt? Und ja, hinterher bist du dann wieder schlauer.
Ja, genau. Und deswegen, alle, die zuhören, ihr wisst es jetzt, Rettungsweg, ihr müsst ein Fluchtfenster einplanen, das braucht eine Notkurbel genau. Und das ist wichtig. Ne?
Ja.
Genau, jetzt wohnt ihr natürlich noch nicht drin, deswegen müssen wir mal gucken, wie du die Frage beantwortest.
Mhm.
Weil wir haben ja auch immer so diese Frage, was würdest du rückblickend anders machen? Hast du da schon was oder müssen wir warten, bis es fertig ist?
Also ich könnte jetzt spontan, ich könnte spontan da jetzt noch nichts sagen. Ich glaube, wir haben so viel Zeit in die Planung investiert,
ja.
und uns Gedanken darüber gemacht, wie könnte das denn aussehen. Das ist vielleicht teilweise auch ein bisschen unkonventionell, dass wir eben nicht die Küche gleich, wenn man reinkommt, rechts haben, sondern die Küche an der Stelle, wo die Leute normalerweise ihr Wohnzimmer haben, hingesetzt haben. Aber wir haben zu uns immer gesagt, wir möchten gerne ein pragmatisches Haus, was für uns passt. Mit 3 Kindern soll das im Grunde alles super klappen und deswegen glaube ich, im Moment
würde im Moment jetzt noch alles in der Spur.
Im Moment ist
sozusagen
alles im Limit.
Ja. Ja, sehr gut. Und ist auch ein interessanter Punkt, wie seid ihr dann so die Grundrissplanung, die Hausplanung angegangen? Also wie habt ihr es so von der, weil es ja immer, ne, erstmal so ein Schlagwort, ja, wir wollen ein pragmatisches Haus haben, aber wie setzt man es dann wirklich auf Papier um?
Mhm. Wir haben mal ganz zu Anfang einen Architekten, der auf Basis unserer Erzählungen eine Handskizze gemacht hat. Und das war so die Basis, auf der wir angefangen haben, tatsächlich irgendwo zu planen. Wenn du da noch einen guten Architekten hast, erinnert mich an eine deiner Folgen, wo du erzählt hast, dass der Architekt verheizt wird, wenn er im Grunde viele mitmacht. Den Eindruck hatte ich tatsächlich nicht. Der Herr war sehr, sehr bemüht. Der hat uns wirklich an vielen Stellen, hat er uns auch geholfen, gesagt haben, wir brauchen dafür eine Lösung und dann hat er uns dann auch eine Lösung geboten.
Von der Baufirma jetzt.
Von der Baufirma. Am Ende, ja, er ist nicht direkt von der Baufirma, aber die arbeiten zusammen, die Arbeit, aber schlussendlich hatten wir nicht dieses Gefühl. Aber grundsätzlich, wir haben mit so einer Skizze angefangen und sind dann gedanklich immer durch die Räume gelaufen. Man muss, glaube ich, ein bisschen die Augen zumachen und so ein bisschen Vorstellungsvermögen haben, wie denn das ausschaut. Wir haben viel, meine Frau hat Pinterest hoch und runter durchsucht und auch immer wieder Sachen sich angeschaut und könnten wir das so umsetzen, passt das so? Deswegen haben wir auch zum Beispiel in der Diele dieses Oberlicht, wo wir dann gesagt haben, möchten wir ein bisschen einen Lichteinfall drin haben, was wir geschafft haben, glaube ich auch. Sieht man zumindest jetzt schon, dass es eigentlich ganz gut funktioniert. Aber man muss viel reden, man muss sich viele Bilder, Inspirationen anschauen und ist es so, wie es jetzt geworden ist.
Ja.
Wir sind gespannt.
Ist ein Prozess auch.
Ne? Muss ein Prozess sein.
Ja.
Deswegen hatte ich auch immer das Gefühl, unser Architekt wird uns verfluchen irgendwann mal, weil wir schon wieder angerufen haben und schon wieder irgendeine Änderung gemacht haben. Ja, das war ja auch nur die Vorarbeit, weil nach dem Architekten kommt dann der Bauplaner der jeweiligen Firma und setzt das, was der Architekt dann gemacht hat, um auf das, wie sie das Haus ja dann bauen.
Genau, ja.
Und dann kommt er und sagt dann, oh, an der Stelle, das geht so nicht, wir mussten da nochmal irgendwas verschieben, dadurch wird der Raum kleiner, an der anderen Stelle wird er ein bisschen größer. Wir mussten doch hier einen Stahlträger einbauen, weil das sonst nicht gepasst hätte von der Statik her. Und aber es hat eigentlich an dem ganzen nichts verändert großartig für uns. Wir haben keine Einbußen dadurch irgendwie gehabt, sondern im Moment, wenn man jetzt so durch dieses Haus, die haben jetzt 2 Tage gebraucht, um das Haus aufzustellen. Wenn ich da so durchlaufe, ja, das ist eigentlich genauso, wie ich mir das vorgestellt habe.
Ja, so soll es sein.
Ja. Ja.
Und ich fand es auch ganz interessant, wir sind ja vorher schon mal so durchs Haus gegangen und du hast auch schon ein bisschen erzählt. Ich fand es ganz interessant, wie du die Elektrikplanung jetzt angehst. Ne? Weil ja viele müssen das ja wirklich schon zur Bemusterung den Elektrik- oder Elektroplan machen und wirklich wissen, da soll jetzt eine Doppelsteckdose oder eine Einzelsteckdose oder wo soll die wirklich platziert werden. Ne? Dann ist bei vielen Anbietern dann auch gar nicht mehr möglich, auf der Baustelle es dann wirklich zu machen, weil es halt die Elektroverkabelung direkt im Werk in die Wand kommt. Ist hier jetzt anders. Du kannst es wirklich auf der Baustelle noch machen.
Ja.
Und wie gehst du das jetzt an?
Also im Endeffekt ist es so, man hat uns gebeten, dass wir in dem Plan mal einzeichnen, wo denn mal Steckdosen und Schalter mal hinkommen sollen und auch die Beleuchtung. Und wir haben da einen wirklich guten Elektriker erwischt. Ich würde einfach sagen, da, auch da stimmt die Chemie. Der Mensch hat verstanden, was ich gerne hätte, weil ich das vielleicht durchaus durch mein Smart Home vielleicht ein bisschen spezieller ist, der Wunsch. Aber und weil ich eben da auch gewisse Dinge selber machen möchte. Aber im Endeffekt ist es so, die haben uns gesagt, plant mal da ein, wo eben Schalter, Steckdosen hinkommen sollen. Und dann haben die im Werk in dieser Wand Installationskanäle vorgesehen. Man sieht die von außen nicht, aber sie sind eingezeichnet am Boden und oben ist eine Markierung. Und dann wissen wir, an der Stelle geht der Schacht nach oben. Und was der Elektriker dann, wenn wir tatsächlich mit dem Elektriker hier durchs Haus gehen, da gibt es nochmal eine Planung vor Ort mit dem Elektriker, der malt dann mit Bleistift an, wo wir uns bislang vorgesehen hatten, einen Schalter oder eine Steckdose oder was auch immer da reinkommen soll, wo das dann mal positioniert wäre. Und wir können dann in diesem Gespräch tatsächlich auch nochmal ändern und sagen, wir hätten gerne hier vielleicht noch einen Schalter mehr oder eben da noch eine Doppelsteckdose oder vielleicht eine Dreifachsteckdose, weil es nicht reicht. Oder sie soll nicht horizontal, sondern vertikal gesetzt werden und dann zeichnen die das ein. Und dann kann man eben einfach nur durch die Wand bohren die dann so Hohlwanddosen, Löcher und dann ziehen die da die Kabel ein. Sehr, sehr flexibel und richtig gut, weil ich nicht ein halbes Jahr im Vorfeld mir schon Gedanken machen muss, ist es jetzt wirklich genau die optimale Position?
Ja, vor allem nur durch den Grundriss. Ne?
Ja,
und du kannst jetzt wirklich durch den Raum gehen und sagen, hier wäre gut.
Ja. Genau.
Ne? Also es ist wirklich
Ist und top. Es wird auch, an der einen oder anderen Stelle wird es ein Tablet geben, was an der Wand hängt. Wenn du ein Smart Home hast, macht es absolut Sinn, dass man da so ein bisschen ein Tablet hängen hat. Und wir können dann auch einfach sagen, ist das jetzt hier die optimale Position oder vielleicht doch an einer anderen Stelle? Und selbst wenn du eine Stelle hast, wo du vielleicht nicht diesen Installationskanal hast, sagte der schon, wir finden dann eine Möglichkeit, wenn es vielleicht auch außerhalb dieses Kanals ist, dass wir dann da vielleicht dann auch eine Dose setzen können. Also auch da maximale Flexibilität. Und das gibt mir eine Sicherheit, es gibt uns eine Sicherheit, dass wir dann wissen, okay, das passt hinterher genauso, wie wir das dann auch möchten.
Okay, ja, das ist top. Ne? Ja. Stichwort Smart Home. Du hast auch vorhin gesagt, du hast dich jetzt schon ein paar Jahre damit beschäftigt. Ne?
Ja.
Was ist da so dein, weil das hatten wir, dieses Thema haben wir noch gar nicht so angeschnitten. Ne? Ist aber, glaube ich, wirklich auch ein wichtiges Thema in Zukunft.
Ja, ich würde sagen, es gibt, wenn man sich so, wenn man nach dem Thema sucht im Netz und guckt bei YouTube und guckt so ein bisschen, wer hat da so einen passenden Blog irgendwo zu diesem Thema, da gibt es so meines Erachtens nach aktuell so 3-4 nette Menschen, die dieses Thema stark nach außen tragen und Werbung dafür machen. Und ein Zitat, das fand ich richtig gut, war, einer der Herren sagte, wer heute ein Haus ohne Smart Home plant, der wertet sein Haus direkt damit ab. Die herkömmliche Elektroinstallation bietet Möglichkeiten, aber am Ende dann zu sagen, ich stecke in jede Steckdose wieder so einen Funkadapter rein, damit ich dann irgendwie über mein Handy dann eine Lampe steuern kann. Das ist einfach, das ist nicht mehr State of the Art. Das machst du heute nicht mehr. Du machst es einfach, du planst es einfach anders. Und es gibt durchaus auch Anbieter, die sagen, wir schaffen es mit unserer Smart Home Lösung annähernd denselben Preis wie eine herkömmliche Elektroinstallation zu haben oder vielleicht sogar auch günstiger. Die Art, wie ich hier im Haus das Smart Home mache, da ist ein Bussystem dabei. Nein, es ist nicht KNX, aber auch da, das denke ich, spielt so ein bisschen in dieser Liga. Aber grundsätzlich schaffst du es eben über so eine Busleitung, eine sehr, sehr schnelle Installation. Und das ist etwas, wenn man es eben nicht selber machen möchte, das von einem Elektrofachbetrieb machen zu lassen. Die sind super schnell bei der Elektroinstallation, weil sie die Leitungen ruckzuck verlegen können. Bietet dir einfach danach sehr viele Möglichkeiten. Du bist sehr flexibel dadurch einfach.
Ja, das ist top. Ja. Und welche Gimmicks oder welche Dinge möchtest du jetzt so direkt mal im Haus dann einbauen? Klar, du hast dann viele Möglichkeiten, weil es ja wie eine Plattform ist, auf der du dann immer neue Dinge andocken kannst.
Ja.
Aber hast du jetzt schon so Sachen im Kopf, die du unbedingt machen willst?
Ja, Heizung, klar. Beschattung,
okay.
Die Lichter. Ich glaube, das sind so die drei Grunddinge, die man im Grunde mal machen wird. Wir kriegen eine PV-Anlage aufs Dach, die wird dann im Grunde damit dranhängen, wo man dann auch der PV-Anlage dann sagen kann, hey, wenn du gerade einen Überschuss hast, dann mach doch gerade mal eine besondere, übe mal eine besondere Tätigkeit aus und sei es nur irgendwie Warmwasser im Keller irgendwie zu produzieren. Und ich glaube, das sind so mal die ersten oder die drei
Grundlagen, die man im Grunde eigentlich machen kann. Ne? Ja. Okay. Ja. Und was machst du jetzt zum Beispiel dann speziell bei der Verschattung? Also einfach, dass es über App steuerbar ist oder was geht es noch weiter? Ich kenne mich wirklich noch gar nicht
aus. Ja, ein richtig gutes Smart Home ist genau dann smart, wenn du nicht eine App benutzen musst. Sondern dein Smart Home soll dir ja Arbeit abnehmen. Dann ist es wirklich smart. Es ist ja nicht wirklich smart zu sagen, hey, ich habe jetzt hier eine App, ich muss mein Handy erstmal aus der Hosentasche ziehen oder oh Mist, jetzt bin ich im dritten Stock oben und mein Handy habe ich aber unten im Erdgeschoss liegen lassen, jetzt kriege ich irgendwie gerade den Roller nicht hoch.
Ja. Das ist natürlich, das muss ich doch wieder auf den Schalter drücken.
Genau. Und das willst du ja nicht. Also smart ist das System genau dann, wenn es Arbeit für dich abnimmt. Also du kommst ins Haus rein, es wird im Eingangsbereich wird es wir haben kein Schlüssel mehr, sondern wir haben einen PIN-Code oder ein Touch-System, wo du dann touchst und das System weiß, wer ist zu Hause, wer ist nicht zu Hause. Wenn nur ich zu Hause bin, dann geht die Beschattung, die Rollläden gehen automatisch hoch. Also wenn du reinkommst, gehen die Rollläden hoch, wenn sie gerade vielleicht unten waren, weil es zu warm ist. Das System erkennt, wir haben zu eine starke Sonneneinstrahlung, also lasse ich mal die Rollläden hoch. Es ist eine Kombination aus Heizung, Klimaanlage, die arbeiten, sollen ja dann zusammenarbeiten. Also das System nimmt ja die Arbeit ab. Vielleicht schaffst du es auch, dass dann du kommst zur Türe rein, du bist der Einzige und das System kennt deinen Lieblingsradiosender und der Lieblingsradiosender läuft dann, startet im Grunde, du musst nicht irgendwo hingehen und ein Knöpfchen drücken, sondern das System nimmt dir die Arbeit ab.
Ah, okay. Jetzt habe ich schon wieder was gelernt. Also das finde ich super, weil es ist echt ein richtig spannendes Thema, wo wir auch, wie du sagst, ne, ich finde, das ist auch wirklich so ein Punkt. Viele sagen ja, kein X-Bus-System ist einfach viel zu überdimensioniert für das, was ich brauche aktuell. Ne?
Ja.
Aber du hast halt recht, du weißt ja nicht, was kommt in 10 Jahren oder sowas. Ne? Also was kannst du dann nachher noch alles drauf andocken? Ne?
Ja.
Und also finde ich es ein sehr, sehr spannendes Thema. Vielleicht müssen wir da nochmal eine spezielle Episode drüber machen.
Können wir machen.
Weil da gibt es ja auch, ne, wir hatten schon mal mit diesem Sonnenwecker und sowas. Ja. Den
Kühlschrank hatten wir mal kurz.
Ja, genau, den hatten wir auch schon mal. Dass halt wirklich die Jalousien dann je nach Sonnenstand halt aufgehen und dich smart wecken sozusagen.
Genau, also das kann ja auch nur ein Teil sein. Ne? Also natürlich weiß das System, du kannst dem System sagen, er soll morgens um 7 Uhr das Licht anmachen. Aber warum? Warum soll es immer um 7 Uhr sein? Die Sonne verändert sich jeden Tag.
Ist ja jeden Tag
anders. Das System weiß also, wann ist Sonnenaufgang, wann ist Sonnenuntergang. Vielleicht hat es aber auch im Raum selbst einen Sensor, der weiß, wie hell ist es in diesem Raum eigentlich. Und dann agiert das System automatisch, ohne dass du irgendwas tun musst. Also es ist nicht die Zeit, sondern es ist der Zustand des Hauses.
Genau, und das ist ja wieder smart eigentlich.
Genau.
Weil sonst brauche ich ja nur eine Zeitschaltuhr. Genau. Ja, also es ist wirklich, da müssen wir vielleicht nochmal tiefer reingehen in einer anderen Episode. Jetzt kommen wir vielleicht noch zu der wichtigsten Frage, die wir ja immer haben. Ne? Was ist denn so dein bester Tipp für alle, die das Ganze jetzt noch vor sich haben, für alle zukünftigen Bauherren?
Ich würde mir auf jeden Fall Zeit lassen am Anfang. Ihr habt schon sehr viele Tipps gebracht, wo ich auch immer nur gedacht habe, wer macht denn sowas? Einen Vertrag unterschreiben und hat noch kein Grundstück dabei.
Mehr als man denkt, leider.
Ja, also das würde ich wirklich nie machen. Das ist einfach viel zu risikoreich. Ich würde mir Zeit lassen und einfach auch mal einen Plan machen, wie könnte so ein Haus aussehen, was macht wirklich Sinn, muss das an der Stelle sein und ganz wichtig, nur nicht, weil andere Leute das immer so tun, muss ich das auch tun, sondern vielleicht kann ich auch mal was ganz unkonventionell, mal was ganz anderes machen.
So wie bei euch mit der Küche.
Beispiel. Genau, die Küche ist eigentlich da, wo die Leute ihr Wohnzimmer haben, weil in unserer Familie spielt sich das Leben in der Küche und im Esszimmer ab und deswegen haben wir dieser Situation sehr viel Raum gegeben und unser Wohnzimmer, auch wenn es ein Mini-Schuhschachtelchen ist, wo unser Sofa mal drin steht und Fernseher in der Wand, ist das eigentlich alles.
Mehr braucht man aber eigentlich auch nicht, ne? Im Wohnzimmer. Also ist bei uns eigentlich genauso. Ne? Ja, also das finde ich eine sehr, sehr gute Sache, sich auf jeden Fall Zeit lassen. Ne?
Ja.
Noch irgendwas, was du
Klar, die Finanzen ist natürlich immer ein Thema und bei jedem irgendwo ein Thema. Wie sagte der Gartenplaner, mit dem wir mal auch sehr früh schon gesprochen haben, der hat gesagt, ach, wissen Sie, am Ende geht der Bauherr immer das Geld aus.
Und er ist der Leidtragende.
Genau. Leider. Und wir haben einen Mini-Garten, wir haben wirklich einen keinen großen Garten und wir haben uns von einer Gartenplanerin, von einer unabhängigen Gartenplanerin einfach mal für diesen kleinen Garten mal einen Plan machen lassen. Mhm. Und dann kommt dann ein Angebot über 25.000 Euro raus. Also lieber ein Schippchen mehr drauf, weil am Ende wird einfach ist vielleicht kein Geld mehr übrig, dann um vielleicht den Garten anzulegen. Mhm. Und das Haus ist alles ganz toll und dann sitzt du da und denkst dir, okay, super, jetzt muss ich irgendwie noch Erde herholen. Über den Erdbauer haben wir noch gar nicht gesprochen, ne? Also auch das ist so ein Thema.
Der Klassiker eigentlich.
Der Klassiker schlechthin.
Ja. Ja. Wie war das
bei uns? Der Erdbauer ist schon ein Nümmerchen. Also da läuft richtig Geld rein. Ne?
Okay.
Und wir haben kein großes Grundstück, der Keller ist nicht riesig und trotzdem musste er einige Fuhren irgendwo wegfahren. Und hätte der Erdbauer das auf eine Deponie bringen müssen, dann wäre das in die Tausende gegangen, weil die Deponien, es gibt wenige Deponien und die Deponien nehmen sehr viel Geld, dass sie im Grunde deine Erde dann nehmen, egal in welcher Qualität diese Erde dann auch sein mag. Mhm. Wir hatten das Glück, dass in der Nachbarschaft jemand Erde brauchte, um sein Gartenniveau anzuheben. Und die haben dann, ich glaube, 8 Fuhren haben die uns abgenommen.
Ah, okay.
Und da haben wir eigentlich nur dann den Transport dahin bezahlen müssen.
Ja.
Und das hat richtig viel Geld gespart. Aber am Ende wunderst du dich und sagst dir, okay, er hat eigentlich nicht viel gemacht. Er hat ein bisschen ausgebuddelt, dann ist der Keller gekommen. Nachdem der Keller dann da war, haben sie die Entwässerung gemacht, den Anschluss ans Kanalnetz. Und dann ist die Rechnung noch mal viel höher.
Ja.
Und deswegen, da kann man auf jeden Fall sagen, Schippchen drauf und dann fühlst du dich hinterher besser. Egal, wenn es übrig bleibt, keine Sorge,
das ist die Kohle immer gut, kommt weg. Ne? Die Kohle kommt weg. Wie viel habt ihr dann so an Puffer euch eingeplant?
In Summe?
Ungefähr?
Ja. Für alles? Das weiß ich nicht mehr. Wir haben eine große Excel-Tabelle.
Oder so?
Prozent habe ich. Ich habe keine Prozent. Wir haben einfach.
Einfach versucht, absolute Zahlen, fertig.
Ja. Wir haben absolute Zahlen, ja.
Ja. Okay.
Ja.
Ja.
Jo.
Okay. Ja, aber es ist, glaube ich, auch wirklich eine wichtige Sache, dass. Also, der Puffer wird, glaube ich, oftmals viel zu niedrig angesetzt, weil alle immer denken, ja gut, das war's halt dann. Ne?
Ja, ich meine, wir haben eine große Excel-Tabelle. Wir haben in dieser Excel-Tabelle versucht auch, alle Gewerke irgendwie da reinzunehmen, wo man dann wir haben auch wirklich viel Zeit investiert, um mal irgendwie zu gucken, was kosten so ein Quadratmeter Fliesen, den wir da irgendwie gerne hätten. Ne? Und wir wissen, was das dann kostet, wenn wir über dieses über den Standard drüber hinausgehen. Und deswegen haben wir dann eben in so einer Tabelle drinstehen, okay, das ist so im Grunde der Preis, den wir jetzt einfach am Markt mal erfragt haben. Dann zu jedem dieser Preise haben wir dann noch einen kleinen Puffer draufgerechnet. Und deswegen gibt es unten nur eine dicke Summe.
Ach so,
und
okay.
Deswegen kann ich jetzt tatsächlich.
Kannst es gar nicht rausrechnen im Endeffekt.
Nicht so richtig.
Ja, aber wichtig ist, Puffer einplanen.
Ja.
Und egal wie hoch euer Puffer ist, verdoppelt den nochmal.
Genau, und keine Sorge, auch der verdoppelte Puffer ist am Ende
weg. Auch der geht weg, ja. Hatte ich neulich auch mal dann so einen Schlauberger, der meinte, ja, wenn ich mir jetzt 100.000 Euro Puffer einplane, soll ich den dann trotzdem verdoppeln? Ist dann immer so, ja, mein Gott, ihr wisst, was wir meinen. Ne? Genau. Ja, vielen Dank.
Halt, ich habe noch
die Judith hat noch zwei Fragen. Ja, frag.
Ich wollte, also eine ganz kleine Sache, ich weiß nicht, ob du das vorhin schon erwähnt hast, aber deine Frau hat ja gesagt, dass sie für irgendwas, wo ihr überhaupt nicht damit gerechnet habt, irgendwie, oder zumindest nicht damit, dass es so teuer wird, 700 Euro, glaube ich, bezahlt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was das war. Ich glaube, nur irgendeine Anmeldung.
Du kriegst dann, das ist einer dieser Briefe, den man von der Stadt bekommt, wo dann drin steht, bitte in der Kalenderwoche 18 kommen die Vermesser, die vermessen ihr Haus, damit es in das Register eingetragen wird. Und dann hinten dran ist eine Broschüre, da steht dann drin, was dich dieser ganze Spaß dann kostet. Und dann zack, sind es 700 Euro, die wir bezahlen müssen, dass irgendjemand kam und irgendwie hier nochmal was vermessen hat. Obwohl man quasi den Bauantrag schon eingereicht hat, wo eigentlich alles schon drin
alles
steht.
Schon drin,
nein, dann kommen nochmal die Vermessungsjungs und vermessen irgendwas und wollen dafür dann auch nochmal 700 Euro haben.
Okay.
Ja.
Weil ich meine, im Verhältnis zu einem Hausbau ist natürlich jetzt vielleicht nicht so viel Geld, aber es ist im Endeffekt sind es halt auch 700 Euro.
Ja.
Ja. Das sagt dir aber leider jedes Gewerk, das sind doch nur 1.000 Euro,
ja, genau.
Aber du hast mit 20
Gewerken das halt 20 Mal.
Und dann will jeder im Grunde nochmal, ist doch nicht schlimm.
Hält nochmal die Hand auf.
Ja. Und das Zweite, was ich noch wissen wollte, du hattest auch vorhin ganz am Anfang, als wir gekommen sind, hattest du irgendwie gesagt, also wir sind jetzt hier klein im Neubaugebiet, das geht bestimmt nicht überall, aber ihr habt euch auch so ein bisschen zusammengeschlossen mit den anderen Bauherren.
Genau. Guter Punkt.
Aufgepasst.
Also, ja. Wir haben, hier sind es tatsächlich ein größerer eine größere Anzahl an Einfamilienhäusern, die hier gebaut werden. Und wir haben uns da zu einem Bauherrenverein, nicht eingetragener Bauherrenverein, zusammengeschlossen haben dann da so ein bisschen mehr als die Hälfte aller Bauherren, das sind irgendwo 30 Grundstücke einfach, die in diesem Bauherrenverein dann da drin sind. Und das ist eigentlich auch eine richtig gute Sache. Das ist vielleicht echt noch so ein Tipp für jemanden, der jetzt gerade auch in einem Neubaugebiet anfängt, wo noch andere Leute auch noch mitbauen. Denn was hat uns das gebracht? Einer, der hat gesagt, hey, ich habe da einen, der macht Dachbegrünung und den können wir nächstes Mal einladen, wenn wir uns treffen. Und dann hatten wir jemanden da, der hat uns was zu Dachbegrünung erzählt. Der hat es einmal erzählt, alle konnten Fragen stellen und alle sind dann mit den Informationen dann weggegangen. Und am Ende ist es dann auch so, dass dann zum Beispiel eine Firma, die macht Photovoltaikanlagen drauf, die haben gesagt, hey Leute, also wenn wir hier auf dem Gelände irgendwie mindestens 5 Anlagen setzen, dann kriegt ihr im Grunde ab der 5. Anlage nochmal 5% Discount, nochmal on top und so Geschichten. Also super, oftmals so, einer hat eine Information und trägt diese Informationen dann an die anderen. Und das war schon sehr wertvoll eigentlich an der Stelle, muss man wirklich sagen.
Ja.
Das ist ein ganz guter super, Tipp. Ja. Weil oftmals sind die Dinge, wo wieder so ein Punkt, wir sind hier auf einem Neubaugebiet und deswegen gibt es hier, was die Telekommunikation betrifft, es gibt hier kein Kabelnetz und es gibt auch kein Draht, wie man das so früher kennt von der Telekom, sondern hier wird nur Glasfaser verlegt. Und das haben gewisse Besonderheiten auf sich mit so einem Glasfaser, denn es gibt kein Kabelfernsehen im herkömmlichen Sinne mehr, sondern du kriegst nur eine Glasfaser ins Haus gelegt. Und das Blöde ist, dass die Glasfaser eben nicht wie früher die ISDN oder die DSL-Leitung von dem magentafarbenen Betrieb dann an andere dann auch vermietet werden kann, sondern diese Glasfaser.
Es läuft immer nur bei denen.
Nur bei diesem einen und weil dieser Markt aktuell nicht reguliert ist. Und wir haben hier, wenn wir uns nicht bemüht hätten an der Stelle, hätten wir genau einen Anbieter gehabt und alle anderen Anbieter, die sind gar nicht auf uns zugekommen. Und du hast ja das Problem, wenn du jetzt hier den Graben vor deinem Haus bis zum Gehweg aufmachst, dann kostet dich das mehrere tausend Euro. Und das willst du ja nicht irgendwie mehrfach machen. Klar. Und so haben wir es geschafft, dass wir zumindest zwei Anbieter, die kostenlos ihre Glasfasern zu uns ins Haus reingelegt haben, wo wir dann jetzt im Nachgang entscheiden können, nämlich den einen oder den anderen.
Okay.
Leider waren dann viele andere waren eben nicht so bereitwillig, das kostenlos zu machen. Die wollten sehr, sehr viel Geld. Und wenn du dann überlegst, du musst zwischen 2.400 Euro und 1.200 Euro bezahlen, nur dass ein Anbieter, ein großer Anbieter, seine Leitung zu dir ins Haus reinlegt, damit du danach dann auch noch
Kunde werden darfst.
Genau. Ja. Ja, und das, das sind auch so Kosten. Das hat niemand einkalkuliert. Ne? Also alle haben gesagt, was, ich soll 1.000 Euro bezahlen für einen Anschluss? Nein, mache ich nicht.
Ja.
Und da war dann so ein Bauherrenverein echt eine ganz gute Sache, weil wir uns da sehr, sehr gut austauschen konnten. Das war wirklich eine gute Sache.
Ja, das ist klasse. Und das ist ja auch dann für den PV-Anlagenbauer wieder wirklich auch ein Geschäft.
Ja.
Ne? Weil der macht nicht nur eine, der macht dann alle.
Genau.
Ne? Wir Grünen müsst ihr alle, weil wir hier in Baden-Württemberg sind. Ne?
Ja.
Also das sind super Sachen, ja.
Muss man das nur in Baden-Württemberg?
Also in Baden-Württemberg musst du es immer machen. Bei anderen, glaube ich, also je nach Bebauungsplan, dann gibt es da Vorgaben normalerweise.
Und du hast gesagt, sogar mit Drohne fliegen sie drüber und prüfen
das. Das wird natürlich am Ende geprüft, ob hier auch wirklich dann das dann auch einer gemacht hat. Und die werden natürlich kein kein Hubschrauber-Charter.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Wer weiß.
Wer weiß. Ist ja Baden-Württemberg.
Ja.
Die haben die Kohle. Ja. Ja, cool.
Dann haben wir es.
Ja?
Ja, ich glaube schon.
Sehr gut.
Vielen Dank dir, es macht dir sowieso sehr viel Spaß.
Absolut. Nee, also vielen, vielen Dank. Wirklich schönes Haus geworden.
Ja.
Wir machen eine Roomtour.
Ja.
Die gibt es dann auch exklusiv bei uns auf dem Fertighaus-Experte-Kanal.
Ja.
Ne?
Wir dürfen.
Ja.
Also cool.
Wir freuen uns drauf.
Schön.
Dann machen wir es einmal in Rober und einmal in Wenn's fertig.
Ja.